wieso bei einer Vereinsgründung die Steuerbehörde eine Rolle spielt und auch die Namenswahl vielleicht nicht ganz so relaxed angegangen werden sollte, wie man das vielleicht denkt. Über das und auch noch zwei, drei andere wichtige Faktoren in dem heute bei 5 Tipps zur Vereinsgründung.
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, mein Name ist Milena und ich bin Host vom Podcast Kaffee und Paragraphen. Heute hier mit dem Raphael, Spezialist für Vereinsrecht, und wir schauen das Thema an, erfolgreiche Vereinsgründung. Hallo Raphael.
Ja, hallo Milena, danke für die Einladung. Ich bin Raphael, Anwalt und Partner bei Sequoia.
5 Tipps für die Vereinsgründung, für eine erfolgreiche Vereinsgründung natürlich. Und das ist das Thema von heute. Generell Vereinsgründung, Raphael, du machst das tagesgeschäftsmässig, du hast ständig damit zu tun. Mhm. Wenn ich einen Verein gründe als Privatperson, ist ja das in der Regel immer das erste Mal. Was muss ich mir eigentlich unter Vereinsgründung vorstellen?
Also da geht es darum, dass man ein paar gleichgesinnte Leute hat, die sich zusammenfinden. Und die finden, wir wollen das ein bisschen organisieren und ein bisschen Struktur geben, dass man einfach nicht nur ein loser Zusammenschluss ist, sondern dass man eine richtige Organisation dahinter hat. Das ist eigentlich so ein bisschen der Zweck von einem Verein.
Das heisst, man hat ein gemeinsames Interesse, man hat Leute, die das gemeinsam verfolgen wollen und auch etwas daraus machen wollen, nehme ich an.
Ja.
Braucht es eigentlich für einen Verein immer eine Vereinskasse?
Vereinskasse, ja, ich würde sagen, weil ein Verein muss Mittel haben von Gesetz wegen.
Ja.
Also der kann nicht einfach nur sagen, wir sind einfach da ohne Mittel.
So die können, ideell genau, ist nicht möglich.
Die können natürlich bescheiden sein, die Mittel. Also man muss nicht irgendwie mit einer AG 100'000 Franken zusammen haben, sondern einfach so ein Grundstock würde ich schon empfehlen, dass man schon noch Spesen zahlen kann, wenn man muss Briefe verschicken oder eine Versammlung organisieren muss.
Solche Portokassen.
Ja, genau, ja, richtig.
Spannend. Für mich ist jetzt da vor allem der Grund, du hast gesagt, 5 Tipps für eine erfolgreiche Vereinsgründung. Das heisst, es ist doch noch einiges zu beachten, wenn es 5 Tipps braucht.
Ja, also ich könnte dir jetzt auch 50 Tipps geben, okay. Aber denke, damit wir den Rahmen nicht sprengen, haben wir sie mal auf 5 geeinigt.
Ja.
Jetzt würde man sagen, der erste Tipp geht so ein bisschen das, was du am Anfang gerade gesagt hast. Man findet sich zusammen so ein bisschen gleichgesinnt zu einem gemeinsamen Zweck. Da ist meine Empfehlung, überlegt euch gut, was ihr machen wollt, was der Zweck ist. Weil das ist eine der wichtigsten Bestimmungen, die dann auch in das Statut gehört, also dem schriftlichen Dokument, das man aufsetzen muss, um einen Verein zu gründen. Und dort ist wirklich entscheidend, formuliert den Zweckartikel super, formuliert ihn so, dass das drinsteht, was ihr machen wollt, dass das, was ihr nicht machen wollt, nicht drinsteht. Aber gleichzeitig auch, dass man sich nicht zu fest einengt. Also wenn man jetzt irgendwie einen Sportverein gründen will, dass man sich nicht nur einschränkt und sagt, wir sind nur Junioren zwischen 13 und 16, sondern dass man einfach sagt, wir betreiben eine bestimmte Sportart in einer bestimmten Region, einfach, dass man relativ breit ist dort.
Dass der Verein dann auch langfristig bestehen kann, oder? Dass man nicht muss sofort in den neuen gründen muss.
Richtig. Oder dass man nicht ständig die Statuten muss ändern muss, weil man findet, ja, wir haben jetzt auch noch eine Mädchenmannschaft neu und in den Statuten steht nur etwas von Buben. So dass man einfach von Anfang an relativ so offen macht, aber gleich fokussiert auf das, was wir machen. Also ein Fußballverein sollte nichts von Tennis schreiben in den Statuten, wenn sie keine Tennisliga haben. Einfach so ein bisschen auf das wesentlich.
So, jetzt nur Ballsport ist dann vielleicht doch ein bisschen zu grob.
Ja, also wenn man natürlich verschiedene macht, geht das gut. Aber eben einfach so ein bisschen im vernünftigen Rahmen. Ja.
Und wo sind eigentlich die Statuten abgeleitet? Oder wo müssen die abgeleitet sein? Müssen die öffentlich sein? Oder dürfen die jetzt einfach in einem Ordner, in einem Vereinsräumchen abgeleitet sein?
Also grundsätzlich ist es so, wenn man zuerst mal Statuten macht, dann müssen die von den Mitgliedern angenommen werden. Und das heisst von allen Mitgliedern, die dann an dieser Versammlung sind.
Mhm.
Aber grundsätzlich gehen die eigentlich niemand etwas an, außer die Mitglieder. Also die muss man nicht irgendwie öffentlich hinterlegen bei einem Amt. Man muss es auch nicht aufschalten auf dem Internet. Die kann man einfach den Mitgliedern zur Verfügung stellen. Ja. Und die haben auch einen Anspruch darauf, dass man die kennt, auch wenn man es später ändert. Aber grundsätzlich geht es niemand etwas an, was man für Statuten hat. Viele tun es auf die Webseite, weil in der Regel hat es auch kein Geheimnis dort drin.
Ja.
Aber also man kann jetzt niemanden zwingen, dass man die öffentlich macht.
Das heisst, ein Dropbox-Link oder ganz altbacken, einfach kopieren, jedem einen aushändigen. Ganz oder vielleicht genau. Sicher mal im Duplikat, dass für den Fall, dass etwas abhanden kommt.
Genau, also es lohnt sich immer, das Original irgendwo aufzubewahren, weil das muss ja dann auch unterschrieben werden vom Protokollführer, dass es gültig ist. Die müssen ja schriftlich sein und das heisst, dass es wirklich noch ein Exemplar braucht, wo irgendeiner bei sich aufbewahren kann. Und dass das dann irgendwo sicher verwahrt ist und nachher kann man damit, also mit Kopien eigentlich dann das gut handeln.
Perfekt, das klingt eigentlich alles mega einfach. Also, ich meine, wenn man etwas zusammen machen will, hat man ja schon mal eine gemeinsame Idee.
Das ist so. Aber eben dann vielleicht zum zweiten Tipp, das geht die Überleitung, die du jetzt gemacht hast. Überlegt euch, mit wem dass ihr das machen wollt, weil ein Verein ist doch so etwas Persönliches. Wo man im Idealfall, man macht ja viel zusammen in der Freizeit, am Abend, man macht mal Ausflüge oder geht auf Reisen intensiv, wo man das Hobby betreibt zum Beispiel. Da muss man sich schon ein bisschen überlegen, dass man mit Leuten zusammen ist, wo man es auch gut kann, wo man auch mal vielleicht kann diskutieren kann, mal ein bisschen intensiver, ohne dass man gerade eingeschnappt ist und sich zerstritten, weil wenn man mal so etwas gegründet hat, dann ist es da. Das heisst, man muss es auch wieder auflösen nach bestimmten gesetzlichen Regeln. Da kann man nicht einfach davor laufen und das wieder beerdigen in ein paar Minuten. Und darum ist es wichtig, überlegt euch, mit wem dass ihr das machen
wollt. Macht absolut Sinn. Also, dass man wirklich Leute hat, die am gleichen Strick sind, ist auch die Rollenverteilung vielleicht noch ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang.
Ja, richtig, oder? Man muss sich überlegen, wer macht was, wer übernimmt so ein bisschen die Leitung von dem Ganzen, wer schaut ein bisschen auf die Kasse, wer ist vielleicht so ein bisschen für Mitgliederanwerbung zuständig, wer schaut irgendwie Sachen mit der Gemeinde oder mit der Behörde, so Sachen, einfach so ein bisschen, dass man sich ein bisschen einigt, wer was macht und vielleicht auch ein bisschen nach der Fähigkeit das Zeug verteilt. Ja. Jemand, der gut kann reden kann, macht vielleicht der Präsident. Jemand, der ein bisschen Zahlenflair hat, macht Kasse und so Sachen. Genau.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum dritten Tipp. Ja.
Was ist denn da? Der nächste Tipp wäre für mich, überlegt euch gut, wie ihr heisst. Weil es gibt doch in der Schweiz etwa 100'000 Vereine.
Ah,
und da kann es gut sein, dass wenn ihr einen FC St. Gallen gründet, dass es den schon gibt. Und darum überlegt euch, gibt es schon so einen Verein, der so heisst, einfach, dass man nicht irgendwie Verwechslungsgefahr schafft mit einem Verein, der es schon gibt. Vielleicht will man das auch nicht oder vielleicht will man ja gar nicht mit jemand anderem verwechselt werden. Vielleicht wollen die anderen das nicht. Ja. Man will ja auch nicht, dass die Leute, die mit dem Verein, den man gegründet, zu tun haben, ständig bei den anderen landen. Also bevor der Name, der ja auch in den Statuten mal drinsteht, der Verein heisst XY, macht vorher eine kleine Suche, gibt es schon so einen Verein, so heisst. Und da gibt es jetzt auch eben für uns, für die Anwälte, gibt es bestimmte Mittel, die wir nutzen können, wo wir das überprüfen können, ob es das schon gibt. Da lohnt es sich auch mal vielleicht schnell beim Anwalt nachzufragen, hey, kannst du mir schnell nachschauen, ob es schon einen Verein gibt, der so heisst. Ja. Oder ob es einen gegeben hat, kürzlich, der so heisst, dass wir das auch schnell checken.
Gibt es denn das ein Zeichen? Oder wie tun ich es auf Google?
Genau, also es gibt einerseits Handelsregister natürlich, wo man sich als Verein kann eintragen lassen kann. Viele machen das auch. Aber es gibt
ist das nicht erst ab einem gewissen Umsatz, wo man das muss?
Also bei den Vereinen ist es so, ab einem gewissen Umsatz müssen sich eintragen. Aber grundsätzlich kann jeder, der will, sich eintragen lassen, egal ob er überhaupt Umsatz macht. Also das ist völlig unabhängig davon.
Es ist eigentlich auch freigestellt, dass man da... Ist vielleicht noch ein bisschen förmlicher, oder auch?
Richtig. Es hat gewisse andere Konsequenzen, vor allem rechtliche. Darum, also bevor ein Verein sich eintragen lässt, freiwillig ins Handelsregister, unbedingt noch schnell nachfragen bei einem Experten, weil das hat gewisse Konsequenzen, die man je nachdem sich vielleicht gar nicht bewusst ist, das einfach noch schnell abklären lassen, bevor man das macht. Eben, ausser man muss, dann ist der Fall klar. Aber eben, es gibt auch unabhängig vom Handelsregister noch jetzt gewisse Quellen, wo ich jetzt könnte abrufen, um herauszufinden, ob es einen Verein schon gibt, wo vielleicht jetzt nicht jedem gerade geläufig sind, dass man einfach da auf der sicheren Seite ist.
Ja, beim Handelsregister wird es ja auch von dort geprüft, ob es den Namen schon gibt, wenn man es dem von nicht einträgt, dass man das wirklich prüfen lässt, macht sehr viel Sinn. Ja. Nehmen wir an, das ist ja auch nicht... Kostet es auch nicht alle Welt?
Nein, oder? Überhaupt nicht. Eben das Handelsregister ist eins, aber nicht das einzige Mittel, das man da nutzen kann für das.
Und das wäre dann der Tipp 4.
Mein vierter Tipp ist das, was wir am Anfang schon darüber geredet haben, ist das Thema Finanzen.
Ja.
Also richtet euch einfach ein Konto ein, wo irgendwie mache ich Geld drauf ist und wo auf den Verein auch lautet.
Ja.
Also nicht irgendwie, der Kassierer macht das von seinem Privatkonto oder der Präsident oder man macht alle zusammen vom Vorstand das Gemeinschaftskonto, das ist immer eine schlechte Idee. Also nicht das super trennen, dass das wirklich ein Vereinskonto ist, wo man dann zum Beispiel auch Mitglieder Beiträge drauf einzahlt. wo man Sponsoring-Einnahmen darauf einzahlen kann. Mhm. Und umgekehrt auch die Kosten des Vereins damit zahlt. Also, ja, wenn es irgendeinen Anlass gibt, Getränkebestellungen, dass dann eben die nicht den Kassier zahlen und dann irgendwie wieder zurückholen, sondern dass das Vereinskonto zahlt und dass auch immer genug Geld drauf ist.
Das heisst einfach, in dem Sinne Startkapital definieren, wo jetzt die Vorstandsmitglieder sagen, jeder bringt 500 Stutz und dann nachher tut man das mal einzahlen und nachher lebt es dann weiter von den Mitgliederbeiträgen.
Und dann schreibt man in die Statuten, dass Mitgliederbeiträge gezahlt werden. Da ist der Tipp, die Statuten sollen nicht die Höhe des Mitgliederbeitrags regeln, sondern das sollte man eine Stufe absetzen. Weil sonst muss man jedes Mal die Statute ändern, wenn man Mitgliederbeiträge erhöht. Das ist relativ mühsam. Da brauchen die meisten Vereine auch qualifizierte Mehrheiten, 2/3 oder 3/4. Ja. Dass man einfach zum Beispiel sagt, wird jährlich durch GV-Abschluss festgesetzt oder durch Vorstandsreglement. Einfach etwas, was ein bisschen flexibler ist.
Etwas, was dynamisch dann ist. Ja. Ja, es sind so Sachen, wo man gar nicht dran denkt, muss ich ehrlich sagen.
Genau, und wenn wir so Sachen sind, wo man nicht dran denkt, wäre mein fünfter Tipp, geht auch wieder ein bisschen das gleiche Thema, ist, vergessen das Steueramt nicht.
Oh.
Weil, deine Reaktion ist genau die, die ich oft höre. Viele Vereine sind, die zahlen keine Steuern, aber nicht, weil sie nicht steuerpflichtig sind, sondern weil sie keinen Gewinn machen.
Aha.
Aber grundsätzlich sind sie wie du und ich steuerpflichtig. Also ein Verein ist eine juristische Person, der ist steuerpflichtig. Den muss man auch anmelden beim Steueramt. Dann kriegt er eine normale Nummer, wie wir anhaben. Und muss jedes Jahr Steuererklärung einreichen.
Das heisst, der Kassier hat auch noch diese Aufgabe.
Der hat auch diese Aufgabe. Aber vielfach eben bei Vereinen ist es so, zum Beispiel Mitgliederbeiträge, die ja viele Haupteinnahmequellen sind, die sind nicht steuerbar.
Mhm.
Man kann vieles abziehen, sodass eben bei vielen Vereinen am Schluss ein Null resultiert bei der Steuerrechnung. Aber das ist nicht so, weil sie steuerbefreit sind per se. Ja. Es gibt steuerbefreite Vereine, eben so gemeinnützige Vereine, die karitative Zwecke verfolgen, die sind steuerbefreit, aber jetzt ein normaler Turmverein oder Gesangsverein ist nicht steuerbefreit. Sondern der muss eigentlich jedes Jahr eine Steuererklärung einreichen. Wir erfahren halt viel, dass es einfach nicht gemacht wird.
Ja.
Und viele Gemeinden sind relativ tolerant und sagen, ja, was sollen wir jetzt da schwierig tun? Wir wissen ja, dass die eh am Schluss keinen Franken Steuern zahlen müssen. Aber offiziell wäre es so, dass man trotzdem eine Steuererklärung mit 0,0 einreichen müsste. Das ist,
Das
vergessen viele Leute. Es ist halt eben auch so ein bisschen das Gartlicht vergessen, weil, ich sage mal, wenn du und ich keine Steuererklärung einreichen, dann geht es nicht lange, bis wir die Post überkommen vom Steueramt. Und bei den Vereinen ist man halt da manchmal ein bisschen nachsichtiger. Gerade so ein bisschen in den ländlicheren Gemeinden, da, wo man sich auch kennt, da wissen die Leute, ja, wir kennen den Verein und der macht eigentlich eher noch Defizit und bestenfalls null. Da kann man den auch mit Steuererklärungen behelligen, aber theoretisch wäre es so.
Ja, ich denke, mir leiden die Mitgliederbeiträge so fest, dass man Kosten decken kann,
die
anstehen. Je nachdem, wo man sogar noch Sponsorings reinholen, um überhaupt alle Kosten zu decken. Und von dem her, aber es ist jetzt wirklich noch spannend, weil man denkt wirklich, sage jetzt mal, dass man mit den richtigen Leuten das gründet, macht noch Sinn, dass man vielleicht die Rolle definiert, den Namen. Ist jetzt auch schon so, okay, krass, dass man dort so drauf schauen muss, dass da eigentlich auch Schwierigkeiten können sein, aber die Steuerbehörde, da hast du mir jetzt also
ich hatte effektiv gerade einen Fall gehabt, wo das Steueramt nach 10 Jahren, also der ist im 12 oder 13 gegründet worden, jetzt ist das Steueramt gekommen und hat gesagt, du, wieso haben die eigentlich seit 10 Jahren keine Steuererklärung eingereicht, das hätten wir jetzt gern. Und das ist natürlich extrem mühsam, wenn man es überhaupt noch nachvollziehen kann.
Ja.
Aber ja.
Ja, weil man ja nicht jedes Jahr einen Abschluss gemacht hat, weil man ja irgendwie das auch nicht das Gefühl hat, dass man das braucht. Und vielleicht die Vereinskasse noch ein Milchbüchlein war und noch nicht ein Online-Konto.
Genau. Ja, und schon nur die ganzen Bankbelege auftreiben. Mhm. Und vielfach ist ja dann so, oder? Die Vorstand, der wechselt ja dann öfter. Und dann hat vielleicht in den letzten 2 Jahren nicht immer die gleiche Kasse gemacht.
Ja.
Es ist einfach, man tut das besser vor zu erledigen, als dann nachher über Jahre später müssen allem hineinrennen.
Ja, ernüchternd, aber gut zum Wissen, würde ich sagen. Einmal mehr. Also das ist wirklich, ich glaube, ein heißer Tipp. Lasst euch vorab beraten vom Raphael, bevor das gegründet wird. Dann könnt ihr euch einiges ärgeren Aufwand ersparen und vielleicht auch noch ein paar kritische Fragen, die gestellt werden, die dann als ein oder andere noch mal hinterfragt werden.
Eben so ein bisschen der allgemeine Tipp ist, man kann beim Verein relativ viel selber machen.
Ja.
Man kann auch Statuten aus dem Internet sich mal runterladen, so ein bisschen als Vorlage oder Muster. Da hat es gute Sachen, das ist auch nicht so eine Hexerei.
Ja.
Aber es ist schon empfehlenswert, dass bevor die finale Fassung verabschiedet wird, dann von den Mitgliedern, dass noch jemand drüber schaut, vielleicht auf ein paar Sachen speziell hinweist. Yeah. Oder dass auch bei der Gründungsversammlung, die man dann mal abhalten muss, dass jemand dabei ist, der ein bisschen Expertise hat, einfach, dass man da auf der sicheren Seite ist. Mm. Nicht, dass man dann da noch mal nachkorrigieren und schon die Statuten kommen, sind sie angenommen worden, wieder mal ändern.
Ja, ja, dass man den Aufwand wirklich klein halten kann und dass man sich eigentlich auf den Zweck des Vereins
konzentrieren
kann.
Genau, weil eben für viele Vereinmitglieder ist doch da auch so ein bisschen eine notwendige Pflicht. Oder? Dann muss man wieder jedes Jahr eine GV abhalten. Ja. Und kommt dann mal fast niemand. Oder es geht mehr ein bisschen ums gesellige Zusammensein. Ja. Das ist einfach so eine ein Pflichtübung, aber man muss sich gleich bewusst sein, dass es super gemacht werden muss. Ja. Nicht, dass man dann mal in ein Problem läuft.
Ja, spannend. Also ich denke, für jeden, der einen Verein gründet, ist die Folge Pflicht. Danke dir vielmals,
ja,
Raphael.
Ja, danke auch.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.